SRF3 Fokus.
Fotografiert hat er sie alle. Von Michael Schumacher über Sophia Loren, vom Sting bis zum Miles Davis, von der Uma Thurman bis zur Hillary Clinton und noch viele, viele mehr. Viele von diesen Stars spannt der Fotograf, der Michel Conte, dann ein, zum Geld zu sammeln für Hilfsprojekte in der Dritten Welt, die er unterstützt. Der Michel Conte, Zürcher, Mitte 50, ist einer der renommiertesten Fotografen weltweit. Er, der Stars fotografiert, ist unterdessen selber ein Star geworden. In der Schweiz passt das nicht allen. Im Rest der Welt ist das tipptopp so. Willkommen in der Tagsendung «Fokus», mein Name Marina Villa. Michel Conte, man duzt sich im Fotogeschäft in den USA sowieso, darum du. Man kennt dich vor allem als Fotograf und Prominenten. Du bist seit 30 Jahren im Geschäft. Unterdessen, ich habe es gesagt, selber ein Promi. Ist das Arbeiten durch das einfacher geworden?
Ich spüre keinen Unterschied. Arbeiten ist Arbeiten. Das ist, bleibt eigentlich immer gleich.
Aber der Zugang, ich meine, am Anfang muss man ja irgendwie sich bemühen um Aufträge und jetzt kannst du dich vermutlich melden und sagen, hey, jetzt Michel Conte und dann läuft es vielleicht schon ringer.
Es hat auf eine Art und Weise Vorteile und es hat aber auch Handicap, oder? Weil die Leute haben gewisse Erwartungen von einem und also manchmal ist es besser, wenn die Leute nicht wissen, wer man ist eigentlich und ein bisschen unter dem Radar zu verschwinden. Der Name hilft manchmal und so zum Türen öffnen hauptsächlich, wenn man etwas braucht, oder?
Also die grosse Celebrity-Geschichte, ich habe es vorher gesagt, du hast ganz viele Leute fotografiert, die man weltweit so kennt. Am Anfang braucht es ja jemanden, der einem Türen auftut, damit man dort reinkommt. Bei dir ist das in Paris passiert, vor etwa 24, ja. 25 Jahren. Michel Conte, den niemand kennt, geht auf Paris und dann?
Das ist jetzt genau 30 Jahre eigentlich die Geschichte, also ziemlich genau. Und das ist damals, als ich in Paris angekommen bin, eigentlich in der ersten Woche, habe ich den Karl Lagerfeld kennengelernt.
Ja, aber da muss ich ja gerade unterbrechen. In der ersten Woche, als ich zu Paris war, habe ich den Karl Lagerfeld kennengelernt. Also Moment!
Das ist zufällig passiert, das sitzt man an einem
Er ist
Tisch.
Über die Straße gelaufen und du hast gesagt, «Hello, Mr. Lagerfeld, I'm Monsieur Conte.»
Nein, ganz sicher nicht. Eben. Aber ich bin zufälligerweise eingeladen worden und ich war am Tisch gewesen. Und dann ist das Gespräch an dem Tisch über Fotos zu Fotos gekommen. Der Karl hat erzählt, dass er eine riesige Kampagne mit dem Newton fotografiert hat.
Also Helmut Newton, ja, den man kennt als Fotograf.
Und das Labor hat einen Fehler gemacht und es hat keinen Film. Und ich habe damals sehr viel fotografiert und jemand am Tisch hat gesagt, «Why don't you do the Miss Michelle? He takes wonderful pictures.» Karl, seine Augen haben ein bisschen aufgeleuchtet und hat mich angeschaut. Oh, really? Aber wirklich?
Ist es ein Vorteil gewesen, dass er Deutsch sprach?
Ja, Kate, ja, doch, ist ganz herzig gewesen auf eine Art und Weise. Und hat gesagt, ich suche dann noch einen ganz guten Assistenten, dann versuchen wir das morgen. Das ist am nächsten Tag.
Und dann hat es bei dir was gemacht? Also ich meine, hallo?
Ich habe gemeint, ich sehe wirklich im falschen Film.
Aber du hast keinen Moment zögert?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Nein, weil in Zürich bin ich überall rausgeschmissen worden, eigentlich, aber hochkantig. Abgesehen vom Balzmeier, wo man damals eine Arbeit gegeben hat, und der Peter Hanschim von der Hanro, bin ich überall in Zürich einfach wirklich abblitzt. Es hat niemand etwas wissen von meinen Fotos in Zürich. Aber das war ganz klar gewesen. Ich hatte keine Chance in diesem Business.
Und dann war es für dich klar gewesen, jetzt hocke ich in den Zug und fahre auf Paris?
Aber sofort. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn sie in Zürich haben, nicht wann. Es ist dann lustig, ich hatte eine Ausstellung gehabt, Jahre danach, die Nacht vor der Fotografie in Zürich mit dem Tagesanzeiger. Und dann ist eine Frau zu mir und hat gesagt, ah, Michel, weisst du, ich habe damals bei der Annabelle geschafft, das tut mir so leid. Und weisst du, wenn ich gewusst hätte und so. Und ich habe gesagt, hör mal, wahrscheinlich hast du mir den grössten Gefallen. Ich weiß nicht, ob es du warst, der mich rausgeschmissen hat, aber die Person, die mich rausgeschmissen hat, hat mir den grössten Gefallen getan. Sonst wäre ich vielleicht in der Schweiz geblieben, oder? Und das wäre der grösste Fehler gewesen in meinem ganzen Leben.
Nein,
dann würde ich wahrscheinlich immer noch Bilder restaurieren oder mit Kunst etwas anderes machen, vielleicht mit dem Malen oder ich weiß nicht.
Wir sind vorher ein bisschen dort abgeschweift, an Ort, wo wir beim Karl Lagerfeld waren. Er ist ja eine Figur, die man wirklich kennt, auch heute noch, die man immer gleich sieht. Das finde ich noch speziell. Was denkst du?
Er hat
ein
bisschen abgenommen seither, also gleich
gut,
würde ich
also
nicht sagen.
Ein bisschen, das stimmt, aber man ist schon so lange gewöhnt, dass er jetzt so ein Nütterli ist, oder? Was bräuchte es eigentlich bei einem wie ihm, damit du ein Foto machen könntest? Ohne Sonnenbrille geht ja noch. Aber dass er zum Beispiel die Händchen abziehen würde. Er ist ja immer mit diesen schwarzen Händchen, wo man wo die Finger zu einem Drittel deckt. Man sieht ihn in der Öffentlichkeit auf Fotos nie anders. Denkbar?
Vielleicht so denkbar wie bei Michael Jackson, oder? Ich glaube, also es gibt Leute, die das Image um sich herum kreieren, oder das Image tut sich auch verwandeln. Also, der Lagerfeld hat sich ja mehrmals verwandelt in den letzten 30 Jahren. Und ich glaube, das ist ein Teil des kreativen Prozesses. Und ich glaube, er ist wirklich einer der interessiertesten Personen, die es gibt. Also, wenn er schafft, tut ihm jemand neben dem Ort, wo er designt, tut ihm jemand Musik spielen, es tut ihm einer jedes Buch auf den Tisch herlegen, Seiten rausreissen, Film vorspielen, Videoclips zeigen, ständig. Also, er ist wirklich.
Auf allen Kanälen
ja,
offen?
Auf allen Kanälen. Ob es politisch ist, oder ob es Opern ist, oder ob es Fotografie, Musik, einfach alles. Und ich glaube, der Erfolg von Karl Lagerfeld über so lange Zeit und die ganze Metamorphosis es ist ein extremer Arbeiter. Und irgendwie einfach lustig. Und ich glaube...
Er ist lustig?
Ja, ich finde ihn sehr lustig und sehr clever, sehr intelligent. Und man kann sagen, was man will. He's one of the greatest.
Aber der mit den Händen, da denkst du auch, das wäre auch für dich als Fotograf kaum hinzukriegen, dass du ein Foto könntest machen, wo man ihn jetzt...
Ich glaube, ich würde es schon herbringen. Aber ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken. Ich weiss nicht. Mal schauen.
Ist es ein Versuch wert?
Sicher.
Wieso?
Because everything is worth a try.
Gut, also die Idee ist gesetzt.
Jetzt habe ich etwas im Kopf und in meinem Haus.
Ja, das ist gut. Aber es hat sich also schon gelohnt, in den Fokus zu kommen. Jetzt sind wir dort gewesen, bei deinen Anfängen. Paris, Mitte 70er, das war eine ganz andere Zeit, von der Mode her, von den Kleidern her, von den grossen Modeschauen. Es hat Paris gegeben, es hat Rom gegeben, es hat New York gegeben, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und dann ist da der junge Schweizer Schnösel, sage ich einmal so, Mitte 20, kommt da in die Grand Haute Couture-Welt rein. Wie ist das weitergegangen? Ich meine, der Start über den Karl Lagerfeld, das ist ja mal einfach ein roter Teppich ausgelegt, aber man muss ihn ja nachher auch noch beschreiten und liefern.
Es ist dann relativ schwierig geworden nachher. Es ist, man kann nicht sagen schwierig. Ich habe nicht Fotograf gelernt. Folglich, meine ganze Erfahrung ist eigentlich aus Büchern und aus Fotos, die ich kennt habe und aus Filmen. Und ich habe extrem viele Filme angeschaut und war sehr beeinflusst von Michelangelo Antonioni, vom Deserto Rosso, Professione Reporter, vom Luchino Visconti hauptsächlich. Und
auch dieser Bildsprache, die dort verwendet wurde.
Ja, die Bildsprache, die verwendet worden ist. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen. Wobei ich Alltag mich haben müssen erfinden, wie ich die Fotos machen will. Ich habe wirklich nicht gelernt. Also ich habe einfach, mir haben unheimlich viele Sachen gefehlt. Also
einfach das Technische so quasi.
Technisch hat mir gefehlt, also abgesehen von dem, was ich aus den Büchern und von meinen eigenen Fotos gekannt habe. Oder? Und ich bin konfrontiert worden mit sehr grossen Aufträgen. Also nach Chloe bin ich gerade dann nach Amerika und die gesamte Kosmetikkampagne für Elizabeth Arden und Chloe überkommen und dann einen riesen Vertrag für Chanel. Und bin mal in einem Raum gewesen, in New York, wo ich reingelaufen bin. Es waren etwa 40 Leute am Tisch gewesen, und dann ist einer da gesessen und gesagt, do you know who I am? Und ich gesagt, no, as far as I can tell, you're Mr. Rosen. You must be Mr. Rosen. Und er hat gesagt, ja. And I designed all the bottles and all this and this and this and for Carl, for Mr. Lagerfeld. Und ich gesagt, well, I thought Carl designed it. Ich habe gemeint, der Carl hat es gemacht. Dann ist er gerade mal
fertig lustig
gewesen. Nein, dann fertig lustig gewesen. Und dann nachher hat das so angefangen. Und das sind
ja
dann.
Aber das ist ja dann schwierig, wenn es so schräg Start ist, wenn man es mit einem grossen Nummer 1 vergeigt.
Nein, es war irgendwie lustig gewesen, weil ich bin total naiv war. Ich habe einfach überhaupt nicht gewusst, wie das System dort funktioniert, oder? Und ich habe dann meine erste grosse Reise mit dem amerikanischen Vogue mit der Polly Mellon gemacht.
Aber können wir mal noch schnell da bei dem bleiben? Du hast gesagt, du hättest technisch keine Ahnung gehabt. Also dann hast du das mal irgendwie ein bisschen verhauen, weil du nicht gewusst hast, dass er das designt hat. Aber das ist ja noch nicht so schlimm. Da kann man sagen, jetzt macht man eine gute Kampagne und dann ist das wieder in Ordnung.
Ist ja gut geworden, dann sind sie
aber gerade ruhig. Dann sind sie gerade ruhig gewesen.
Ja, die Fotos sind komisch.
Aber wie hast du das aufgefangen?
Das weiss ich nicht. Das ist einfach, das funktioniert.
Du hast dir gute Leute rundherum geholt.
Ja, die Fotos haben irrsinnig gut funktioniert. Und etwa eine Woche später bin ich auf einer Reise gewesen, mit dem amerikanischen Vogue in Florida, actually in Palm Beach. Und mit der Polly Mellon. Und wir haben damals,
wer ist das?
Polly Mellon ist die berühmteste Redakteurin gewesen, nach der Dana Reeland vom amerikanischen Vogue. Und jetzt ein paar ganz kleine gute Anekdoten. Und ich bin auf dem Set gewesen, hatte drei Mädchen jetzt da. Eine ist Rosemary Magrata, Kim Alexis und John Serrans. Und scheinbar hat der amerikanische Vogue wochenlang geschafft, die Mädchen auf mein Set zu bringen. Und ich bin am Fotografieren, am ersten Bild. Und dann fängt das Mädchen an zu gähnen und macht so zu der Chefredakteurin.
Sagt, also sagt, komm da her mit dem Finger,
nein,
oder?
Nicht zu mir, zu der Chefredakteurin, ja. Zu der Polly Mellon. «Could I see a Polaroid, please?» «Kann ich das Polaroid anschauen?» Und dann kommt Polly Mellon zu mir und sagt, «She wants to see a Polaroid.» Ich sage, «Ich habe kein Polaroid, das ist meine Nikon, ich mache meine Fotos nicht damit.» Dann nachher geht sie zurück und sagt dem Mädchen, «Du, ich habe kein Polaroid.» Und dann nachher sagt sie, well, «I want to get up.» Dann nachher stehe ich auf und dann sagt, «Los, das ist meine erste Reise für das amerikanische Vogue, meine ersten Fotos.» Ich gehe nicht. Wenn du kannst gehen, dann arbeite ich mit einem anderen Mädchen. Und dann kommt Polly Mellon und kommt zu mir und sagt, do you know what you're just doing? Dick Avedon rollt am Boden für sie, nur damit sie lachen kann. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht Avedon, ich roll für niemanden am Boden, damit sie lacht. Wenn sie will bleiben, bleibt sie. Dann bin ich zu ihr gegangen und gesagt, schau, du heute Abend Fotos zeigen, dann wir Express entwickeln und dann kannst du bis morgen dich entscheiden, ob du bleibst. Dann haben wir die Fotos Express entwickelt am Abend und dann ist sie natürlich die ganze Zeit geblieben.
Und die Lehre aus dem Ganzen ist, sich nicht verbeugen zu lassen, aber doch einen Weg zu finden.
Ja, es ist damals auch ein sehr grosses Starsystem von diesen Modellen. Es war die Zeit von Lauren Hutton und Beverly Johnson. Und
du bist halt noch niemand gewesen, oder nicht jemand, den man schon kennt hat.
Nein, ich bin noch im Anzug und der Krawatte da gehockt. Und und irgendwie ein totaler Outsider gsi in dieser Welt. Und alle sind so ein bisschen fasziniert gsi, was der jetzt macht plötzlich, vor allem für 24 Tage auf einer Reise, wo die anderen normalerweise 2 Tage machen. Und wir haben etwa 40 Seiten damals fotografiert, beim ersten Mal. Und es war irgendwie eine ganz komische Situation gsi.
Mal hören mal das erste Stück Musik. Du hast gewählt Malcolm McLaren, Madame Butterfly. Das ist eine ganz spezielle Kombination. Wir hören es nachher. Wie bist du auf das Stück gekommen?
Es ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich will die nicht ganz. Genau. Ich will nicht in die Geschichte gehen, weil ich bin an einem Projekt am Arbeiten auf den nächsten Herbst in Zürich. Und von dem weiss noch niemand jemand. Aber das Lied habe ich jetzt seit etwa 3 Wochen gesucht und mir das Jäcklin oder sonst irgendjemand hat es gefunden und ich muss heute Nachmittag jemandem vorspielen. Now we found it. So, it's no coincidence. Also, es gibt keinen Zufall im Leben, dass das da ist.
Taylor Wolf. Take it away, Jojo. Serge, you as me. I'm a bounder. I married a Yankee girl. But I went back to visit old Japan, where there she was, Cho-Cho-San.
Gotta have something to believe in. My white hungry, I do miss him. Someday soon he'll come around, just to stop my nervous breakdown. Call me fool, call me stupid. Then my arrow killed this Cuban. Say it with me.
He'll be back. I have faith in this love track.
Das ist die Tagsendung Fokus. Im Studio ist der Fotograf Michel Gant. Michel Gant im Museum für Gestaltung in Zürich noch bis ganz Anfang Januar 2010 eine grosse Retrospektive mit ihren Arbeiten zu sehen. Wie ist die Ausstellung entstanden und entwickelt worden?
So wie alles andere. Sehr, sehr klein und sehr, es ist dann einfach langsam gewachsen und,
Also das Museum ist auf dich zugekommen und hat gesagt, können wir nicht.
Ja, können wir. Und der Herr Brändli hat sich...
Das ist der Direktor.
Ja, hat sich irrsinnig Mühe gegeben, dass das zustande gekommen ist. Und ich glaube, man hat eine fantastische Arbeit gemacht. Also ich bin, glaube ich, zum ersten Mal zufrieden mit einer Ausstellung. Oder vor allem eine Museumausstellung, wo es braucht ja immer... es hat mehrere Punkte bei Ausstellungen, dass objektiv sind und dass ich glaube, die hat jetzt hergebracht, einen kleinen Teil von meinem Leben zu zeigen, also von unserem Leben zu zeigen eigentlich.
Es sind ja ganz verschiedene Teile, die dort in dieser Ausstellung gezeigt werden. Und das eine ist, was wir vorher kurz angesprochen haben, so die grossen Namen eben von also Sophia Loren, Miles Davis. Ich weiss gar nicht, kommt doch der Schumacher, der Michael Schumacher kommt auch auf alle Fälle noch jemand vor. Fantastisches Bild von Sylvester Stallone mit diesen zwei Rosenblättern auf den Augen, wo man ihn ganz anders sieht als sonst. Und dann hat es einen Teil auch, wo man so quasi das Making-of sieht. Das habe ich auch noch interessant gefunden. Ein Beispiel ist ein kurzer Videospot, den du gedreht hast für Geberit. Die machen WC. Also jetzt denkt man, wie? Hallo, WC? Okay. Nasse Füdli. Und man sieht das Making-of mit der Barbara Becker. Es gibt noch einen zweiten Spot, der mit der Melanie Winiger gedreht worden ist. Was ist für dich, außer Geld, der Grund war, um so einen Auftrag anzunehmen?
Ja, also los.
WC.
Es gibt gewisse Sachen, wo «The Emperor has to go to the toilet as well». Huh?
Also auch der Kaiser muss aufs WC.
Ja, irgendwie habe ich eine lustige Anfrage, ich habe eine Anfrage bekommen und eine Idee geschickt bekommen und dazu hat es mit Wasser zu tun noch. Und dann habe ich gedacht, du, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann habe ich Leute, die ich mit ihnen zusammenarbeite und haben irgendwie mir das vorgestellt, das Wasser kommt von neu mit her und das Wasser geht neu mit her am Schluss. Und so ist das dann entstanden. Und ich glaube, es ist ein relativ erfolgreiches Resultat gewesen. Wir haben alle fest geschafft und ich glaube, es war ein kleiner Kompromiss gewesen.
Für dich?
Ja, weil es haben sich wirklich alle unheimlich Mühe gegeben und ich glaube, das Endprodukt ist nicht schlecht und ich glaube, Geberit-Toiletten sind auch nicht die schlechtesten.
So. Das ist, glaube ich, definitiv so.
Nein, und ich finde, wieso auch nicht. Und der Newton hat Kohler gemacht, sehr lang.
Also du hast jetzt per se keine Berührungsängste, vom Thema her?
Überhaupt nicht, weil einer der grössten Kunden vom Newton sind Kohler gewesen. Das sind auch Toiletten und Bidet und weiss was alles gewesen. Und die Frauen haben die einfach umeinander getragen und sind gross angemalt gewesen und in Leather Clothes und Straps und Unterwäsche und halb nackt. Und die Kohler-Kampagne ist um die ganze Welt gegangen damals. Und Master Newton macht das. Und
dann ist das der, etwas, kannst du es auch du machen, wenn es den Newton macht.
Nein, es hat nichts mit dem zu tun, aber ja, irgendwie...
Nur weil du anführst.
Ja, weil ich habe... Wo die mir die Toilette gesagt haben, habe ich gedacht, Kopfwitzschutz hat ja schon mal einer das gemacht. Und das war in den 80er Jahren gewesen. Und dann sind mir plötzlich die Bilder vergegenwärtigt worden, die er gemacht hat. Ich habe gesagt, jetzt muss man wirklich etwas ganz anderes machen, sonst nachher. Und dann haben wir das Meeting mit der Agentur gehabt und ich habe das wirklich toll gefunden und habe dann meinen Kameramann von Amerika können nehmen, der sehr, sehr gutes Auge hat für solche Sachen. Und
würde es wohl irgendjemand interessieren, ganz ehrlich gesagt, wenn es nicht würde heissen, gedreht von Michel Conte?
Ich hoffe es, dass es nicht mit mir zu tun hat, dass es einfach okay ist, oder? Ich weiss nicht, wie die Leute das auffassen, aber...
Also ich habe es nur darum geschaut.
Es ist... Ich habe noch nie am Fernsehen gesehen, ich habe nur gedreht und was am Schluss rauskommt, das ist dann nicht mehr in unseren Händen, ja. Ganz am Ende, oder? Aber es ist ein Teil von unserem Arbeitsprozess, von uns Fotografen, dass man auch, ja.
Das bringt mich eben zu der Frage, ich meine, du kommst wahrscheinlich unterdessen sehr viele Anfragen über, mhm. Solche, die Geld bringen, die andere, die nicht Geld bringen, auf das möchte ich sehr gerne kommen. Wie wählst du aus, was du annimmst?
Hauptsächlich, was mir gefällt, also zu 99% jetzt. Also vor allem seit dem Jahr habe ich fast rigorös, also das Jahr habe ich nur gemacht, was mir wirklich, ich habe vielleicht einen Querschläger, einen kleinen drin gehabt, aber wo nicht einmal ein Querschläger ist, das ist mit der Charity-Geschichte verbunden. Aber das Jahr hatte ich sehr viel Glück gehabt. Es hat noch Krisen geholfen. Gewisse von meinen ganz guten Kunden sind weggefallen. Also mit BMW, wo ich 3 Riesenprojekte gemacht habe. Und dann habe ich selber viel Arbeiten kreiert. Und ich glaube, das ist jetzt der beste Moment eigentlich in meiner ganzen Karriere. Ich tue eigentlich hauptsächlich für mich selber fotografieren.
Also man verwünscht dich so quasi gerade im richtigen Moment,
ja,
auch in dem Radiostudio.
Schon, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist meine glücklichste Zeit in der Fotografie, die ich jetzt hatte.
Was ist abgeschlossen? Die ganze Celebrity-Geschichte?
Nein,
ist dabei.
Ist überhaupt nicht abgeschlossen. Ich habe gerade jetzt vor 3 Wochen mit dem Almodovar, mit Eva Mendes etc., mit dem Billy Zane, also Robert Evans, also ich arbeite eigentlich mit allen. Aber die Art ist anders. Ich tue oft nicht für Auftrag arbeiten. Ich komme einfach zu mir heim und ich sage, kannst du vorbeikommen? Wir tun 2 Tage fotografieren und dann mal schauen, was mit den Bildern machen. Es sind nicht mehr Auftragsarbeiten, sondern es sind hauptsächlich Arbeiten, die ich selber bestimme, selber mache. Und ich glaube, das ist viel von diesen sogenannten berühmten Porträts sind Auftragsarbeiten gewesen. Es hat immer ein Twist of something noch drin, wo nicht 100% von mir gekommen ist. Ob das ein Stylist war oder ob das Make-up ein Haar war oder eine Redaktion, die dahinter ist. Und es waren schon extrem meine Bilder gewesen, aber ich glaube, der Moment jetzt, also seit etwa 1,5 Jahren und die Bücher, die nächstes Jahr rauskommen, ich glaube, die tun wirklich mich repräsentieren. Und es ist eigentlich...
Ist es ein Privileg vom Älterwerden, vom Erfolg auch?
Überhaupt nicht, ich glaube...
Aber du musst dir das auch leisten
können. Nein, ich glaube, wir müssen alle unsere Lehre machen, oder? Und ich habe ja keine Lehre gemacht. Und ich glaube, die ersten 30 Jahre war jetzt eine Lehre gewesen. Und jetzt kann ich mich langsam, oder habe mich wirklich von der Technik befreit. Oder wenn ich gehe Berge fotografiere, ist es Licht. Wenn ich Leute fotografiere, ist die Person eigentlich sehr wichtig, aber nicht mehr der Name der Person. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir ja, es ist dann einfach ein Bild, das für sich reden muss und nicht eine Person, die im Bild innen ist.
Wie tust du deine Arbeiten quer subventionieren? Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, es gibt einen Teil, wo du dich engagierst, einen grossen Teil von deiner Zeit, auch bis anhin schon, wo du zur Verfügung stellst, indem du unterwegs bist, fotografierst für das IKRK, Terre des Hommes, eigene Charity-Projekte. Du hast einfach am einen Ort viel Geld verlangen, damit du sie quer subventionieren kannst?
Im Moment verlangt niemand viel Geld, gerade im Moment. Ich glaube, die Krise hat alle wahnsinnig getroffen. Oder? Also, ich glaube, wir haben das Privileg, dass es uns okay geht im Moment. Oder? Und dass wir Arbeiten machen können, die Spass machen. Und vor allem in dieser Zeit jetzt, dass wir nicht die Leute vergessen, die die Privilegien nicht haben. Ob das jetzt Tiere sind oder ob das Leute sind oder die Environment, wie sagt man, die Umwelt. Ich glaube, wir haben eine extreme Verantwortung. Und die Filmkamera, die Moving Picture und die Stillkamera haben eine unheimliche Macht. Und wenn man die kann brauchen für etwas Positives, glaube ich, ist es sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass es mir am meisten Spass macht.
In der Schweiz mindestens wirst du manchmal auch kritisiert für das. Man sagt, ja, jetzt kommt dann noch der Celebrity-Fotograf und hebt die Kamera da noch auf irgendwelche arme Kinder in der dritten Welt. Gehörst du nicht so gern?
Du, ich bin mir langsam gewöhnt. Ich glaube, so far so good. Ich glaube, der Celebrity-Fotograf wird vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel gebraucht, hoffentlich. Und was die Leute erzählen, das ist, ja... Es ist genau wie Märchen entstehen. Jemand sagt etwas, jemand sagt etwas dazu und dann noch etwas. Und plötzlich bist du aus einem Privatflugzeug rausgestiegen, wo du eigentlich mit dem Zug gekommen bist oder mit dem JetBlue. Und das ist eine Realität, die ich erlebt habe. Und die Leute gesagt, ich habe so. Es ist irgendwie so peinlich, was mit Medien die Leute verreissen oder vermanipulieren.
Manipulieren.
Und wenn man das selber gesehen hat...
Also du hast es am eigenen Leib erlebt.
Ja, ich habe es aber auch gesehen in Kriegsgebieten, wo Reporter gewesen sind und dann ich die Zeitung aufgemacht habe am nächsten Tag und einfach etwas total anders passiert ist und da steht in der Zeitung und sagt, jetzt bin ich wirklich im falschen Film. Habe ich jetzt das nicht gerade gesehen oder sogar fotografiert und da ist etwas ganz anderes auf dem Papier. Und dann musst du wirklich fragen, how reliable ist die Media? Und
wie zuverlässig?
Ja, und wie, was für eine Verantwortung die Medien auch haben, oder?
Aber wenn wir jetzt das zurücknehmen auf deine Arbeit, ist das etwas, was nur hier in der Schweiz passiert, weil man dich hier jetzt halt kennt, dass man den Vorbehalt oder das Belächeln hat und sagt, ja, jetzt kommt der auch noch. Oder das in Frage stellen, oder ist das etwas, was weltweit passiert, wo man sagt, ja...
Es ist ja ganz, ganz lustig. Es gibt einen berühmten Artdirektor in Zürich. Und ich habe den auf der anderen Strassenseite gesehen. Und leider habe ich ein paar alte Gucci-Schuhe angehabt. Und ich habe genau gewusst, dass das Allererste, was der wird sagen, der Michel hat ein paar Gucci-Schuhe. Und der läuft über die Straße und in der Mitte, hast du deine Gucci-Schuhe an? Und das ist genau... Ich habe den nur anschauen und habe genau gewusst, das ist das erste Wort, das aus dem Mund rauskommt. Und das ist das erste Wort, das rausgekommen ist.
Was willst du mit dem sagen?
Man tut gerne mit dem Finger zeigen. Und dann, wobei hat die Schweiz so viel Vorteil, dass man so gerne heimkommt, dass man diese Sachen vergessen und dann tut er darüber lachen. Ich sage dann immer, der ist immer noch in der Schweiz und ich lebe irgendwo auf der ganzen Welt. Und der geht immer jeden Tag an seinen gleichen Tisch. Und wenn ich komme, hat er einfach ein paar tausend Haare weniger auf dem Grind. Und ich lache und er ist ganz, ganz ein alter Brombeer geworden, oder?
Ja,
ich
gut.
Aber also, irgendwie, da ist some justice, ist irgendwie Gerechtigkeit am Schluss, oder?
Wenn man den Blick auf die andere Seite dreht von dem Thema, wir sind ja bei deinem Engagement für eben IKRK, solche Hilfsprojekte, wo hat es für dich einen Moment gegeben, wo du realisiert hast, ja, die Chancen, die du hast, wenn du die Kamera anhebst und wie, dass du das einsetzen kannst?
Ich glaube, das ist das erste Mal passiert mit dem Pomelato-Projekt, wo wir die Auktion im Siegtiver gemacht haben für Afghanistan.
Wann ist das gewesen?
Ich weiss.
Grössenordnung, 10 Jahre?
Ist etwa 10 Jahre, ganz genau. Also 11 Jahre. Ja, 10 Jahre, ziemlich ganz genau.
Jetzt muss man sagen, Pomelato ist eine Schmuckmarke.
Ja, und die haben den gesamten Schmuck, der fotografiert wurde, ist all diesen Leuten gespendet. Und auf eine Auktion da. Und das hat beitragen, das orthopädische Zentrum in Kabul zu bauen mit dem IKRK. Oder einen grossen Teil davon auf jeden Fall.
Also du bist dort engagiert worden als Fotograf, bist auf das Kabul geflogen, wo vor 10 Jahren einiges besser ausgesehen hat als heute übrigens.
Ich bin engagiert worden für Pomelato und bin dann eingeladen worden oder durfte nach Afghanistan gehen. Und ich glaube, das ist ein grosser, das ist für meine Tibet-Reise eigentlich ein grosser, also so ein Milestone gsi.
Ja. Was ist denn passiert?
Ja,
kannst du es noch rekonstruieren?
Nein, es ist eigentlich nicht eine Rekonstruktion, sondern man sieht einfach, was Fotos können bewirken können und dass man mit einem Foto 70'000, 80'000 Dollar kann bringen und mit mehreren Fotos dann in 6-7-stellige Zahlen kann gehen und das einem guten Zweck zuschreiben, dann irgendwie, it's quite satisfying. Also ist schon irgendwie schön. Und dann macht man es auch gern immer weiter, oder?
Wie einfach oder schwierig ist der Wechsel aus, ich sage jetzt, diesen Kriegsarmutsgebiet? Ich meine, die Leute, die dort leben, die bleiben dort. Du kannst nachher tatsächlich wieder in den Flieger steigen und zurück und musst vielleicht oder darfst vielleicht am nächsten Tag ein Shooting mit der Kate Moss machen. Ich weiss es nicht.
Hey, es ist ein Kontrast. Es braucht 2-3 Tage, um sich dann den Kulturschock wieder aber ich bin nicht
Fotograf. Wie machst du es?
Du, ich bin Fotograf oder zum Fotografieren und ich tue im Moment extrem viel Naturfotografie. Ich bin an einem Projekt, das heisst April to April, wo ein 3-Jährigs-Projekt ist mit meiner Frau. Und ich glaube, ich bin Fotograf oder zum Bilder machen und ich mache Filme, um zeigen, was passiert. Und ich glaube, dass ein incredible, extremes Privileg, oder? Und die Kamera hat keine Limiten eigentlich. Es ist nur die Limite, ist nur, wie viel will man zeigen oder was zeigt man nicht.
Gibt es Momente, wo du anhebst und dann nicht abdruckst?
Es gibt sicher Momente, wo man nicht abdrucken, ja. Oder dass man nicht zeigt, was man abgedruckt hat.
Wo ist die Grenze?
Die setzt man sich immer selber. Das ist die Verantwortung schlussendlich.
Muss man, glaube ich, zwar nicht vorstellen, aber doch. Miles Davis, Time After Time. Ich glaube, er, Michel Conte, ist auch eine von diesen Figuren gewesen, wo du, glaube ich, sehr viel verdankst.
Es ist so der Extremeinstieg in Porträtfotografie gewesen, ja. Also,
sogenannter Kaltstart.
Hot Start.
Hot Start.
Very hot start. Very, I mean, das ist zweistündige. Die ersten Begegnungen sind ein paar Stunden, wo man darüber reden eigentlich.
Gibt es eine Kurzversion? Wie bist du zum Auftrag gekommen, dass du den Miles Davis hast können, dürfen, müssen fotografieren?
Komischerweise hat er gefragt. Und er hat mich gefunden. Ich war unheimlich viele Konzerte von ihm und han
also bevor ihr euch kennt
habt? Ja, und habe sein Management sehr gut kennt, Peter Schuchat. Und irgendwie ist das, glaube ich, dann so entstanden. Und er hat unbedingt einen Titel wählen. Und dann ist die goldige Nummer dann entstanden. Und,
also manchmal, das verstehe ich jetzt nicht. Was für eine goldige Nummer?
Es ist, es war eine Zeitung in Italien gewesen, vor dem Moment, wo man wohnt. Per Lui geheissen. Und da steht, der Franco Sassani war dort Chefredakteurin gewesen. Er hat einen Titel und ganz viele Seiten wählen. Und, dann hat er mir gesagt, could you print everything in gold?
Dann ja, aber jetzt, ihr habt euch noch nicht gekannt und dann bist du dort herren, oder? Was?
Ja, dann bin ich ins Essex-Haus eingeladen worden und die Türen aufgegangen. Und dann steht der Miles Davis dort und am Boden liegt ein ganz riesiges, nasses Bild. Und er schaut mich an und er hat wahrscheinlich gehofft, dass ich auf das Bild draufstehe.
Also er hat gemalt?
Ja, ja. Und er ist in die Türe gestanden mit klebrigen Fingern. Und dann habe ich die Türe ein bisschen aufgedruckt und am Boden geschaut. Ich sage, jetzt kann ich nicht da draufstehen, bin drüber gekumpelt. Und dann hat er gesagt, shit. Dann nachher habe ich gesagt, why shit? And Michelle, und er said, yeah. And if you would have stepped on it, you would have owed me 50 grand. Also wenn du drauf gestanden wärst, hättest du mir 50.000 geschuldet. Ich habe gerade das Bild für 50.000 verkauft. Das ist
eure erste Begegnung.
Das ist die allererste
Begegnung. Er hat dich überrascht
ganz
und du
genau.
Ihn.
Und dann hat es einen Dresser gehabt, der mit ihm geschafft hat. Und ich habe einen Stylist mitgebracht. Und der Stylist hat am Anfang ein Kleid gezeigt. Dann hat ihm ein Kleid vom Comte des Garçons gezeigt. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen. Und hat so 20 kleine Zettel gemacht und überall drauf gestanden, komm das shit, komm das shit, komm das shit. Da hat er gesagt, was ist das? Dann hat er gesagt, erziehe ich das nicht an, erziehe ich nur in Semiake an. Dann hat er seine Comte des Garçons Kleider zusammenräumen und sein Management hat mir gesagt, das ist ein Kleid, das er absolut nicht wird anziehen, das ist ein roter Kimono, von der Cicely Tyson, ein Geschenk von seiner Ex-Frau. Der wird er nie anziehen für ein Bild. Da hatte ich einen roten Hintergrund zufälligerweise bei mir gehabt, der Advanta. Er hat sich rausgezogen und ich habe den Kimono aus dem Kasten genommen und ihm über die Schulter getan. Dann kommt plötzlich der Finger auf der Seite raus, also das Bild habe ich, wo er mir den Finger gibt, hat gesagt, UMF. Und von dieser Sekunde an hat er gemerkt, dass er mit mir nicht machen konnte, was er hat wollen.
Aber hat er es akzeptiert?
Das total, Bild? Ja, das Bild ist entstanden, das ist das rote Bild von hinten. Und dann habe ich mit ihm geschafft, eigentlich bis an sein Lebensende. Es gibt so viele Geschichten, das wäre also wirklich, ja.
Das wäre mehr als Sendung.
Ja, ich glaube, ja. Und er ist so eine faszinierende Person und es ist kein einziges Konzert wie es anders. Ich habe sein letztes Konzert noch in der Hollywood Bowl gesehen. Und er nicht einmal ins Publikum geschaut hat, mit seinem Sohn Aaron gespielt und ist auf der Knie vor ihm gesessen und sein Sohn hat Gitarre gespielt. Man hat sein Gesicht nie gesehen und wieder ist der Finger gekommen und ist so vor der Szene und das letzte Mal, wo der Miles Davis in seinem Leben gespielt hat.
Und ein bisschen traurig?
Ja, es ist, that's just the way he was, oder? Aber,
also sehr, ich weiß nicht, ob man kann sagen launenhaft, aber mal offen und mal ganz verschlossen.
Ist das Miles Davis, oder? Er hat auch sehr so gespielt, oder? Also seine Trompete ist ja sehr, it's a very ein kondensierter Sound, oder? Es ist nicht, nie eine offene Trompete. Die Trompete von Miles Davis ist immer sehr kondensiert, oder? Und also, eigentlich so wie er auch war. Und in dieser Kraft, und ich glaube, vielleicht die ganze Frustration und allem zusammen, sind die Töne rausgekommen, die so absolut wahnsinnig sind.
Es hat in der Ausstellung da im Museum für Gestaltung einige Bilder von ihm. Er hat ja wirklich ein ganz markantes, starkes, ausdrucksstarkes Gesicht. Und es hat eine Serie von Fotos, wo er oben ohne ist, also nackt. Und man sieht, wie er seine Trompete hebt. Und man das Gefühl hat, so ein bisschen, fast wie, man, wie ein Baby oder ein Teddybär, wo man wiegeln könnte. Das ist ja ein Moment höchster Intimität.
Es ist auch, wenn man bei ihm ist, also jeder Griff ist immer zu einer Trompete gegangen. Also ob die auf dem Tisch gelegen mit ihm geredet hat, ist immer die Hand dorthin gegangen. Und ich glaube, er hat sehr schwere Art und Weise und sehr also nicht arrogant, einfach Miles Davis' Way of Talking gehabt. Und ich glaube, das Gute, was rauskommt beim, oder rausgekommen ist bei ihm, ist einfach der Sound. Und der Sound hat alles, was man über ihn erzählt hat, die ganzen Exzesse, die ganzen Verrücktheiten, wie viele von diesen Leuten, oder, wo so wahnsinnige Musiker gewesen sind, ob das jetzt in Karajan mit seiner Exzentrizität war oder in Glenn Gould, oder they have all einen kommunen Faktor. Und ich glaube, man muss hören, was die Leute machen. Und das geht wieder genau das Gleiche zu. Tun die Leute nicht kritisieren. Immer für wie sie so genannt sind. Tun schauen, was sie machen und fertig schlossen. Und ich glaube, das ist die schönste Erfahrung, die der Mensch eigentlich könnte machen.
Aber wenn wir da jetzt bei Miles Davis das noch bleiben, du bist ja Fotograf. Und im Moment, wo du musst versuchen, mit ihm etwas zu etablieren, etwas herzustellen, damit du kannst gute Bilder machen. Wie ist dann Sepp gelungen, wenn du sagst, er ist sehr, sehr, doch exzentrisch, das ist ein wertfreies Wort gewesen.
Die Barriere ist gefallen im Moment, wo ich beim ersten Bild
tatsächlich?
Ja,
weil Nein,
der hat er gemerkt, dass ich einfach genau wahrscheinlich wie er mache, was ich will, und entweder macht er mit oder nicht. Und ich glaube, das ist
ja, aber das ist jetzt noch spannend, weil ich meine, das könnte ja durchaus sein und gerade vielleicht auch noch bei 2 Monaten, dass es dann zum Gegenteil führt, dass es aufeinander, dass es einen Clash gibt und das ist es gewesen.
Das ist aber noch nie passiert. In meiner ganzen Karriere nicht einmal. Das ist überhaupt noch nie passiert. Wieso, weiss ich nicht, aber das ist...
Die Analyse bringt da wahrscheinlich nicht viel.
Nein, keine Ahnung, aber das funktioniert eigentlich.
Ich wollte eben noch fragen, gibt es jemanden, wo du sagst, das ist über alles gesehen der anspruchsvollste, am schwierigsten zum Knacken Person gewesen, die ich je vor meiner Kamera hatte?
Ich glaube, es war schon er. Schon der Miles. Das ist schon. Und das war die erste Nuss. Und ich glaube, es ist gut, dass er die erste so komplizierte Nuss war. Ich glaube, weil es gibt immer Situationen, wenn man an einen Ort kommt, wenn einem etwas nicht gefällt, wo dort ist, und man muss ein Bild machen und der Hintergrund ist nicht gut oder das geht nicht, aber man hat keine Zeit. Und, so.
Wenn man es, das bringt mich zu der Frage, wie viel ist Vorbereitung, Recherche, sich überlegen, wie es du machen willst, was du willst inszenieren, wie, und wie viel ist dann in der Situation in noch Intuition und Improvisation?
Es ist hauptsächlich Intuition und Improvisation bei mir. Ich bin sehr vorbereitet auf eine Art und Weise, dass ich habe, was ich brauche zum Fotografieren, oder?
Also das heisst was?
Ja, also ich weiss nicht, dass man einfach das Nötige hat. Probieren, es ist auch für mich sehr unwichtig, hauptsächlich, wo man fotografieren. Es ist, ich habe André Wosniewski auf die Toilette fotografiert, das berühmte Bild, wo er mit dem Gorbatschow redet und die Resignation vom Gorbatschow gehört. Da gibt es ein Bild, wo er eine Rose in der Hand hat oder mit dem Ding. Und es ist einer der hässlichsten Hotelzimmer, die ich je gesehen habe, und es sind die schönsten Bilder geworden. Und gibt es andere Momente, wo der Hintergrund opulent ist und nicht wichtig ist. Und ich glaube, es ist immer Person und die Augen und der Ausdruck von der Person, was das Bild ausmachen am Schluss.
Du selber trägst häufig dunkle Brille. Ist das zum die Augen schützen oder zum dich schützen, dass die Leute die Augen sehen?
Ich sage es jetzt nochmal, erstens ist es kein Sonnenbrille.
Ich habe gesagt, dunkle.
Ja, es ist einfach eine Brille, wo das Licht dort verfiltern kann, sehr empfindliche Augen. Also wenn ich in die Sonnenlicht gehe, laufen wir gerade Tränen runter.
Meine Frage war ja, ist es auch so quasi ein Schutz, damit die Leute deine Augen nicht sehen? Oder das ist...
Es ist total unbewusst, ich glaube es nicht. Meine Augen können alle anschauen, überhaupt kein Problem
also
mit dem.
Also im Moment hat Michel Conte Brillen
an. Nein, überhaupt kein Problem.
Du hast gestern, sie vorher schon
ja, und gestern am ganzen Interview, dort war auch das Licht sehr, sehr dunkel gewesen, Tanja.
Da im Studio ist es sehr grell.
Ja, also gestern, den ganzen Abend, habe ich nicht einmal Brillen an. Ich glaube nur, als mir 100-mal ins Gesicht blitzt, dann habe ich sie angezogen. Aber gestern Abend war es ganz gutes Licht und dann brauchst du ganz sicher keine Brille. Aber sobald es hell ist, habe ich es nicht gern.
Den Blick führen noch. Du hast vorher gesagt, du bist dran, mit deiner Frau, der Ayako, ein Projekt zu realisieren, from April to April. Ihr seid ja dauernd unterwegs von einem Ort zum nächsten. Was ist, ich meine, andere machen das Tagebuch und du machst ein 1400-seitiges Buch mit Fotos über 3 Jahre.
Es sind 3 verschiedene Volumen und für 3 Jahre eigentlich. Und es ist zum ersten Mal, tue ich alles fotografieren, was uns eigentlich passiert. Ich hätte jetzt gerade fotografieren sollen, aber ich habe die Kamera heute Morgen im Dunkeln nicht gefunden.
Ich kann
meine Frau nicht wecken. Wir tun einfach alles fotografieren. Und ich glaube, man hat ein paar wenige Bilder gesehen im hintersten Raum, im Museum für Gestaltung. Und es ist alles drin, ob das jetzt Portrait-Sessions oder unsere Reise oder das Riesenprojekt über Berge oder Interviews, einfach alles zusammen ist in dem Buch drin. Und in den Büchern drin sind 3 Volumen.
Aber woher die Obsession? Also, gut, ich kann einfach sagen Obsession, aber warum dieser Ansatz?
Erstens habe ich immer fotografiert, extrem. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, sie sehr gerne fotografieren. Jetzt almost my muse, ist fast meine Muse.
Also muss man vielleicht einen kleinen Einschub machen, der wichtig ist. Michel Conte seit ziemlich genau um ein Jahr verheiratet.
Ja, und seit genau 2 Jahren das Wochenende.
Eben, wer weiss das schon? Welcher von den Männern, der jetzt zulässt, weiss noch, vor 2 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt. Sie ist Japanerin, sie ist sehr viel jünger wie du, sie ist 24. Sie ist deine Lebenspartnerin, deine Muse. Sie ist erstaunlicherweise heute nicht dabei, aber sonst immer dort, wo du auch bist. Was ist passiert mit euch?
Keine Ahnung.
Grosse Liebe gesehen und zack.
Ja. Lightning hit, der Blitz hat eingeschlagen. Das ist doch gut.
Absolut.
Better late than never.
Miliardärdi gemein sind die Geni Italiano.
Exactly, miliardärdi gemein. Fetto.
Aber ich habe den Eindruck, dass das wie dein Leben verändert hat.
Total, aber hundertprozentig. In allem. Und wir machen unheimlich schöne Kollaboration miteinander und sind jetzt 10 Tage oder fast 14 Tage insgesamt in den Bergen fotografieren und filmen und jetzt gehen wir nach Japan am Morgen und dann nachher nach Südafrika das Hai-Projekt weiterzumachen über die Weißen Hai. Und es ist einfach schön, etwas zu teilen, also dass wir alles können zusammen machen eigentlich. Also wir sind ja im Jahr, glaube ich, nur 1,5 Tage separiert gewesen, oder 1 Tag.
Es muss so wenig sein, dass es du noch weißt. Ja. Wie war der 1,5 Tag?
Für mich sehr lang, aber es war in Düsseldorf, wo ich nach Amerika gehen musste. Sie hat die Ausstellung für mich eröffnet. Und es war der einzige Tag, eigentlich, wo wir nicht zusammen waren.
Schwebt dir dann so etwas vor, wenn man vorschweben überhaupt kann, sagen, so eine Kooperation, wie man es kennt, zum Beispiel von Christo und Jean-Claude?
Ja, wir machen ein Riesenprojekt, wo die Öffentlichkeit vorgestellt wird, das nächste Jahr. Miteinander. Und das ist eigentlich eine totale Kollaboration auch. Das ist die erste richtige Collaboration. Und das Buch eigentlich auch, also die Bücher auch. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir zusammen etwas werden machen, also 100% vom The First Stroke an. Und wir haben das auch angefangen filmen schon, also praktisch der gesamte Prozess wird auf Film aufgenommen und auf Fotos und gibt dann auch ein grosses Buch. Es ist schon fascinating. Es ist faszinierend und sehr, sehr interessant. Und vor allem ist es toll, dass man kann, Sachen gemeinsam machen, dass das geht, dass man Happiness exists for real. Das ist wirklich toll.
Hat sie dich auf einen Ort gerettet?
Ich war nicht irgendwie verloren gewesen. Ich habe mich auch nie so gefühlt. Ich war sehr independent gewesen. Also, wie sagt man,
unabhängig.
Total unabhängig. Und sie auch total. Wir sind zwei total unabhängige Menschen. Ich konnte monatelang alleine mit hergehen. Es war mir total wohl gewesen, allein nach Indonesien zu gehen, allein dorthin zu gehen. Und sie genau gleich. Und wir haben überhaupt nicht irgendwie sagen einander, du bleib bei mir. Mach das nicht. Im Gegenteil. Ich sage, do what you want. Oh no, I don't want to.
Also, es ist wie ein Magnet, ja, aber wo man kann es gar nicht. Es kommt einfach zusammen.
Ja, es kommt einfach zusammen, ja.
Ja, aber ich glaube, da kann man nur viel Glück wünschen, ja, und dass es lang, lang, lang so, ja, weitergeht.
So far, so good.
Michel Conte, letzte Frage. Wir sind jetzt eine Stunde ohne Kamera da drin gewesen und dann noch an einem Ort, wo das Bild überhaupt keine Rolle spielt. Wir sind in einem Radiostudio, nur die Stimme zählt. Mhm. Wie war das für jemanden wie dich, der sonst immer mit Bildern arbeitet?
Ich würde gerne mit den Leuten reden. Jetzt, wenn Fragen gut sind, dann könnte noch 3-4 Stunden dableiben. Jetzt ist überhaupt kein Problem.
Also es hat dir nichts gefehlt?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Das ist perfekt so.
Ist es mal eine Erholung, kein Bild zu haben?
Das ist manchmal ganz gut.
Gut, dann sage ich danke fürs Kommen. Ich wünsche eine gute Japan-Reise und ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was da alles für Projekte kommen noch. Wir hören jetzt noch Glenn Gould, Goldberg-Variationen.
He was a man without limits.
Ein Mann ohne Grenzen.
Ja, total. Und wieder Miles Davis, very missed. Glück haben wir die Musik, oder? Und seine Humming,
so das Summen, das er macht, während er Klavier spielt.
Ja, ja, und seine Präsenz und seine Worte und seine Interpretationen. Ich glaube, ich könnte den Alltag Glenn Gould zuhören.
Danke vielmals. Das war der Fokus. Merci fürs Zuhören. Weiterhin schönen Abend, sagt Marina Villa. Thank you.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.